Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist der schlimmste Schusswaffenangriff der jüngeren US-Geschichte. Durch zahllose Schüsse auf ein Musikfestival in Las Vegas sind mindestens 50 Menschen getötet worden. Über 400 wurden verletzt. Das erste Thema jetzt im Update mit Klaus Jansen.
Update.
Mitten in Las Vegas waren am Sonntagabend tausende Country-Fans versammelt. Auf einer Open-Air-Bühne hatte gerade die nächste Band angefangen zu spielen. Dann fielen die ersten Schüsse.
Die Schüsse kamen einfach immer näher und so warfen wir uns auf den Boden und da war ein Mann, der wurde angeschossen. Jemand hat versucht, ihn rauszuholen. Er war voller Blut und hatte das Bewusstsein verloren. Einer meiner Freunde hat ihm geholfen.
Die Festivalbesucher wissen nicht genau, woher die Schüsse kommen und wie viele Schützen es gibt. Minutenlang geht das so weiter. Schließlich hören die Schüsse auf. Wie die Polizei mitteilt, kamen sie aus dem 32. Stockwerk eines angrenzenden Hotels. Der mutmaßliche Schütze tot im Hotelzimmer, umgeben von etwa 10 Waffen. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus, der sich schließlich selbst tötete.
Der Mann kommt aus der Umgebung. Im Moment wissen wir noch nicht, welche Weltanschauung er hatte.
Der Mann aus dem Hotelzimmer ist ein 64-jähriger Anwohner. Erst ist von 2 Toten die Rede, dann von 20, dann schließlich von über 50. Hunderte liegen verletzt in Krankenhäusern. Einen extremistischen Hintergrund soll der mutmaßliche Täter nicht gehabt haben, heißt es von der Polizei. Er habe keine Verbindungen zu militanten Gruppen gehabt. Der Mann war bis jetzt nicht als Krimineller aufgefallen. Die Terrormiliz IS hat die Tat inzwischen für sich reklamiert, bestätigt ist aber nichts. Die Ermittlungen gehen jetzt erst los. Wie geht es nach dem Referendum weiter mit Spanien und Katalonien? Was ist mit der Unabhängigkeit? Gestern haben die Separatisten die Abstimmung durchgezogen, obwohl Spanien das verboten hat. Weniger als die Hälfte der 7,5 Millionen Einwohner machte mit. Dabei gab es hunderte Verletzte. Polizisten und Referendumsteilnehmer gerieten aneinander. Es kam zu teils chaotischen Straßenkämpfen. Die Regionalregierung sagt, die spanische Zentralregierung ist für die Gewalt verantwortlich. Polizisten haben Wähler gewaltsam aus Wahllokalen geschmissen. In Barcelona feuerten Sicherheitskräfte auch Gummigeschosse ab. Für Spaniens Ministerpräsidenten Mariano Rajoy war das alles okay.
Ich denke, dass die Polizei angemessen und verhältnismäßig vorgegangen ist. Natürlich bedauern wir, dass es zu Gewalt gekommen ist, aber wir glauben nicht, dass das freiwillig passierte oder dass die Gewalt exzessiv war.
Rajoy betonte noch einmal, dass das Referendum nicht von der spanischen Zentralregierung genehmigt wurde und deshalb sozusagen auch nicht stattgefunden habe.
Das war kein Referendum zur Selbstbestimmung in Katalonien. Alle Spanier konnten sehen, dass unser Rechtsstaat weiterhin stark und gültig ist.
Der Chef der katalanischen Regionalregierung, Carles Puigdemont, sieht das ganz anders. Für ihn ist klar, das Referendum zählt.
Die Einwohner von Katalonien haben das Recht gewonnen, in einem unabhängigen Staat zu leben, in einer Republik.
Puigdemont sagt, dass jetzt das Regionalparlament darüber entscheiden muss, ob es die Unabhängigkeit auch ausruft. Und er hofft, dass die Europäische Union im Streit mit Spanien vermittelt. Europa reagiert allerdings sehr zurückhaltend. Vereinzelt wird die Polizeigewalt kritisiert. Ansonsten heißt es schnell, der Konflikt ist eine innere Angelegenheit Spaniens. So reagierte auch die EU-Kommission.
We call on all relevant players.
Wir fordern alle Beteiligten auf, zum Dialog zurückzukehren. Gewalt ist kein politisches Instrument.
Violence can never be an instrument in politics.
Und auch EU-Ratspräsident Donald Tusk sagte nach einem Gespräch mit Rajoy, das Referendum sei illegal gewesen, eine weitere Eskalation dürfe es aber nicht geben. Die katalanische Regionalregierung und die spanische Zentralregierung beraten heute, wie es weitergehen soll. Jeder für sich. Miteinander reden werden sie erstmal nicht. In Barcelona und in Dutzenden weiteren Städten und Gemeinden sind heute Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen den harten Einsatz der Polizei bei der Abstimmung zu protestieren. Für morgen haben die wichtigsten Gewerkschaften zu einem Generalstreik gegen die spanische Polizei aufgerufen.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Das Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien ist auch Thema im Netz. Da gibt es viel Kopfschütteln, zum Beispiel bei Alan Pfeffer auf Facebook. Wenn der Egoismus einer Bevölkerungsgruppe so groß ist, dass das jahrhundertealte Spanien sich in seiner Existenz bedroht fühlen muss, dann ist Schluss mit lustig. Demokratie hin oder her, Autonomie? Ja. Unabhängigkeit? Nein. Christine Ross-Lang zweifelt bei tagesschau.de am Ausgang des Referendums. Also das mit den 90% ist sehr fraglich. Die Wahlen waren total unkontrolliert. Manche haben mehrfach gewählt, weil es keine Namenslisten gab. Ilias Maung findet die Kritik am Referendum bei Spiegel Online unberechtigt. Wieso darf Schottland über eine Unabhängigkeit abstimmen? Kosovo durfte es, Montenegro durfte es, die Kurden konnten es, aber Katalonien soll es nicht dürfen? Auch Hans Krause findet, jeder sollte das Recht auf Eigenständigkeit haben, wenn es in einer demokratischen Wahl beschlossen wird. Was ist in Deutschland nur falsch gelaufen, dass hier so viele feindlich gegenüber grundlegenden Freiheitsrechten eingestellt sind? Christian Xvonuk bedauert, leider haben beide Seiten keinerlei Verhandlungs- und Kompromissbereitschaft gezeigt. Und Stefan Liebig fordert bei Twitter, dass die EU vermittelt. Ich bin kein Freund von Separatismus, aber was die spanische Regierung in Katalonien macht, geht so nicht. Die EU darf nicht wegschauen.
Was sonst noch wichtig war.
The Nobel Assembly has today decided to award the 2017 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Jeffrey C. Hall, Michael Rosbach und Michael W. Young.
Drei Forscher aus den USA haben heute den Nobelpreis für Medizin gewonnen. Und das für etwas ziemlich Nachvollziehbares. Es geht darum, wie die innere Uhr funktioniert. Also zum Beispiel, warum wir so etwas wie Jetlag haben oder wie wir mit Schichtdiensten klarkommen.
This year's Nobel laureates have solved the mystery of how an inner clock can anticipate daily fluctuations between night and day to optimize our behavior and physiology.
Den Forschern zufolge gibt es innere Uhren in fast jeder unserer Zellen. Die US-Wissenschaftler haben durch DNA-Untersuchungen die Mechanismen offengelegt, die diese Uhren steuern. Im Fall des Supermarkterpressers gehen die Behörden davon aus, dass keine vergifteten Lebensmittel mehr im Umlauf sind. Der baden-württembergische Verbraucherminister hat deshalb in Abstimmung mit der Polizei Entwarnung gegeben. Der geständige Täter hatte mehrere Gläschen Babynahrung vergiftet und Supermärkten und Drogerien damit gedroht, weitere Produkte zu manipulieren. Zwei Palästinenserorganisationen sind seit Jahren verfeindet. Die radikal-islamische Hamas und die gemäßigtere Fatah-Regierung. Die Hamas regiert den Gazastreifen, die Fatah stellt die Regierung der Palästinensergebiete im Westjordanland. Jetzt könnte es eine Einigung zwischen den beiden Gruppen geben. Zum ersten Mal seit zwei Jahren hat der palästinensische Ministerpräsident Rami Hamdallah von der Fatah-Regierung den Gazastreifen besucht.
Tausende Palästinenser empfingen Rami Hamdallah mit frenetischem Beifall am Grenzübergang. Die Anhänger des Ministerpräsidenten schwenkten große gelbe Fahnen der Fatah-Partei. Keine Selbstverständlichkeit im von der islamistischen Hamas kontrollierten Gazastreifen. Am Grenzübergang hatte Hamdallah gesagt, dass seine Regierung ab heute ihren Aufgaben im Gazastreifen nachgehe. Er versprach, die nationale Einheit wiederherzustellen.
Sagt Korrespondent Benjamin Hammer. Hamas und Fatah wollen über Neuwahlen und eine einheitliche Regierung für alle Palästinensergebiete verhandeln. Der erste Schritt, die Hamas hat angekündigt, ihre Ministerien im Gazastreifen an die Fatah-Regierung zu übergeben. Das wird als wesentlicher Schritt zu einer Einigung der Palästinensergebiete angesehen. Die Hamas hatte den Gazastreifen vor 10 Jahren in einem Bürgerkrieg unter ihre Kontrolle gebracht. Sie wird von Israel, den USA und der Europäischen Union als Terrororganisation betrachtet. Mehr als eine 500.000 Rohingya sind in den letzten Wochen von Myanmar ins benachbarte Bangladesch geflohen. Jetzt haben beide Regierungen vereinbart, einen Plan zu entwickeln, wie die Menschen wieder zurückgebracht werden können. Die muslimischen Rohingya fühlen sich von der mehrheitlich buddhistischen Gesellschaft in Myanmar unterdrückt. Ihre Massenflucht begann im August, als die Armee von Myanmar eine Offensive gegen Rohingya-Rebellen startete. Die UNO und Menschenrechtsorganisationen sprechen in diesem Zusammenhang von ethnischen Säuberungen. Nach übereinstimmenden Berichten soll die Armee angefangen haben, die Grenze zu Bangladesch zu verminen, damit die Flüchtlinge nicht zurückkehren können. Inwieweit das Thema bei den Gesprächen über eine Rückführung der Rohingya heute war, ist bisher nicht bekannt.
Was noch wichtig wird.
Heute schon der Medizin-Nobelpreis, aber das war nur der Auftakt zur Nobelpreiswoche. Morgen ist Physik dran, übermorgen Chemie. Am Donnerstag wird wohl der Literatur-Nobelpreis bekannt gegeben und am Freitag gibt's dann noch den Friedensnobelpreis. Die Auszeichnungen werden dann am 10. Dezember überreicht. Das ist der Todestag von Preisgründer Alfred Nobel.
Und sonst in der Welt?
Vor einem Gericht in Malaysia hat der Prozess um den Giftmord am Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un angefangen. Angeklagt sind zwei Frauen aus Vietnam und Indonesien. Sie werden beschuldigt, Kim Jong-nam im Februar auf dem Flughafen von Kuala Lumpur mit dem Nervengas VX getötet zu haben. Bei einer Verurteilung droht ihnen die Todesstrafe. Zum Prozessauftakt plädierten beide Frauen auf unschuldig. Sie hatten schon früher ausgesagt, ihnen sei weisgemacht worden, dass es sich um einen Scherz für eine Fernsehshow handele. Südkoreas Geheimdienst hält es für möglich, dass das Ganze ein Auftragsmord des nordkoreanischen Regimes war. Nordkorea bestreitet jede Verwicklung. Die fünftgrößte britische Fluggesellschaft, Monarch Airlines, hat heute überraschend ihren gesamten Flugbetrieb eingestellt. Laut Regierung ist das Unternehmen zahlungsunfähig. Alle Flüge der Airline wurden abgesagt. Die britische Flugbehörde hat jetzt den Auftrag, für die rund 110.000 betroffenen Passagiere im Ausland andere Flüge zu finden, um sie nach Hause zu bringen. Um das zu schaffen, hat sie jetzt schon mal 30 Maschinen geleast. Die britische Regierung spricht von der größten Rückholaktion in Friedenszeiten. Noch immer kann die Kastenzugehörigkeit in Indien offenbar über Leben und Tod entscheiden. Denn obwohl es mittlerweile gesetzlich verboten ist, haben Unbekannte in Westindien jetzt wieder ein Mitglied der kastenlosen Dalit-Minderheit getötet. Wie die BBC berichtet, war der 21-Jährige unter den Zuschauern einer hinduistischen Tanzveranstaltung, als er von einer achtköpfigen Gruppe erst als Dalit beschimpft und dann auf offener Straße zu Tode geprügelt wurde. In Indien leben rund 200 Millionen Dalit. Sie werden als unrein oder unberührbar bezeichnet und stehen im Hinduismus außerhalb des Kastensystems oder auf der untersten Stufe.
Wissensnachrichten.
Und da geht es direkt um ein unangenehmes Thema, Genitalherpes. Forscher der Universität Cambridge haben herausgefunden, wem wir Menschen das Genitalherpesvirus zu verdanken haben. Sabrina Loi, wer ist denn der Übeltäter?
Der heißt Paranthropus boisei. Das war quasi ein Vetter der Vormenschen. Der hat vor rund 2 Millionen Jahren gelebt. Zu der Zeit kam das Virus, das Genitalherpes verursacht, nur bei Schimpansen vor und bei denen könnte sich der Paranthropus boisei angesteckt haben, glauben die Forscher aus Cambridge. Und zwar, wenn er infiziertes Schimpansenfleisch gegessen hat und gleichzeitig im Mund zum Beispiel winzige Schnitte oder Bläschen hatte. Die Forscher gehen davon aus, dass sich rund 40% der Paranthropus boisei so angesteckt haben.
Und 40%, dann die restlichen 60%?
Die hatten Sex.
Mit den Schimpansen?
Nee, mit einem anderen unserer Vorfahren, dem Homo habilis. Dieser Frühmensch konnte gezielt Urzeitschimpansen gejagt haben, um ihr Fleisch zu essen. Das heißt, der Homo habilis hat sich auch schon durch Schimpansenfleisch mit dem Genitalherpesvirus angesteckt. Und den hat er dann durch Sex an den Paranthropus boisei weitergegeben.
Okay, also die Beschwerde geht an Paranthropus boisei und Homo habilis.
Und Homo erectus. Hm. Der war dann für das Genitalherpesvirus das letzte Bindeglied zu uns Menschen. Der Homo erectus hat vor 2 bis 1,4 Millionen Jahren am Turkana im heutigen Kenia gelebt und da hat er wohl einen sehr engen Kontakt mit dem Paranthropus boisei gehabt.
Enger Kontakt heißt jetzt wiederum Sex mit dem infizierten Vorfahren oder?
Vielleicht. Also die Forscher glauben, dass es neben Sex auch noch andere Möglichkeiten gegeben haben könnte. Zum Beispiel könnten sie miteinander gekämpft und sich verletzt haben. Vielleicht hat der Homo erectus auch den Paranthropus gejagt und gegessen. Da sind sich die Forscher nicht sicher. Aber als der Homo erectus dann einmal infiziert war, gab es für uns Menschen kein Entrinnen mehr. Dann hat sich das Virus gehalten und immer weiter übertragen. Das Robert-Koch-Institut geht davon aus, dass in Deutschland 12-16% der Menschen mit dem Virus infiziert sind. Schützen kann man sich mit Kondomen. Einen 100%igen Schutz geben die aber leider nicht. Und wenn das Virus einmal im Körper ist, bleibt es da leider auch.
Dann geht es jetzt erfreulicher weiter. Kinder, die zweisprachig aufwachsen, die haben es später leichter, weitere Sprachen zu lernen. Eigentlich keine große Überraschung, aber jetzt wurde das auch wissenschaftlich belegt.
Genau, Wissenschaftler der Georgetown-Universität in den USA haben sich dafür die Gehirne von 13 zweisprachigen und 16 einsprachigen Studenten angeschaut, während die eine neue Sprache gelernt haben. Dabei fanden sie eindeutige Unterschiede zwischen den Lernstrukturen. Nach einem Tag Sprachtraining konnten die Forscher in den Gehirnen der zweisprachigen Studenten schon ein bestimmtes Gehirnwellenmuster feststellen. Das ist sonst zu sehen, wenn Muttersprachler ihre Sprache sprechen. Bei den einsprachigen Studenten waren diese Gehirnwellen nicht am ersten Lerntag zu sehen, sondern erst nach einer Woche Intensivtraining.
Und nach den Themen Sex und Sprache haben wir auch noch ein Tierthema zum Schluss. Der Wolf ist nämlich zurück in Deutschland. Naturschützer freut das, Nutztierhalter machen sich deshalb aber Sorgen um ihre Herden.
Ja, um Schafe zu schützen, werden deshalb jetzt spezielle Netzzäune unter Strom gesetzt, die bis in den Boden gehen. Da kann der Wolf dann nicht drunter her. Für die Rinderzucht sind solche Zäune aber nicht praktikabel, weil die Tiere auf größeren Flächen gehalten werden und dafür sehr viel Zaun gebraucht würde. Kuhweiden sind deshalb oft nur mit einem umlaufenden Draht eingezäunt, damit die Rinder eben nicht weglaufen. Experten des Wolfskompetenzzentrums Sachsen-Anhalt testen aber jetzt Varianten des Weidezauns, bei dem mehrere Drähte in unterschiedlichen Höhen gespannt werden. Sie könnten dann in Zukunft den Wolf davon abhalten, Kälber zu reißen.
Die Wissensnews aus dem Wissenskompetenzzentrum von Deutschlandfunk Nova. Vielen Dank, Sabrina.
Wetter.
Im Süden von Deutschland gibt es am Abend und in der Nacht viel Regen. Im Rest des Landes viele Wolken und ein paar Schauern. Die Temperaturen können bis auf 7 Grad absinken. Morgen geht es dann mit Wolken und Schauern weiter. Am Nachmittag wird es von Westen her freundlicher. Das alles bei 12 bis 18 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.